Guten Tag, meine Damen und Herren. Wie gesagt, mein Name ist Agnieszka Szymańska. Ich komme von der Jagiellon-Universität in Krakau in Polen. Und mein Thema ist heute so, wie es auf diesem Dia da zu sehen ist. Wir haben schon heute sehr viel über die Diversität der Medien gesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, dass man dieses Problem nicht irgendwie einschichtig sehen kann, dass es erst dann gelingt als Postulat, wenn wir diese Diversität nicht nur im Sinne von technischen Vielfalt verstehen, sondern auch im Sinne von der pluralistischen Meinungsvielfalt innerhalb von den Medien. Weil die intensive Entwicklung der Kommunikationstechnologien beeinflusst zwar viele Aspekte der heutigen politischen Kommunikation und sie unterstützt in gewisser Weise auch diese Diversität, die wir heute zu unserem Thema gemacht haben, aber sie bleibt auch nicht ohne Einfluss für den Beruf des Journalismus. Das heißt, auch der Beruf des Journalismus wird unter Einfluss von der Entwicklung von den neuesten Technologien sehr stark beeinflusst und der verändert sich auch sehr. Der Vortrag, den ich heute Ihnen präsentieren möchte, basiert auf Resultaten von qualitativen Interviews, die ich innerhalb von zwei aufeinanderfolgenden Forschungsprojekten in Deutschland und in Polen durchgeführt habe. Das erste Projekt, Deutsches Europa oder Europäisches Deutschland, wurde 2015 durchgeführt und bestand unter anderem eben aus der Analyse von Standpunkten und Meinungen der Journalisten zum Thema, welche Rolle spielen die Medien in der europäischen Debatte, welche Rolle die Medien sollten in dieser Debatte spielen. Sie wurden auch um die Aussagen zu diesem Thema gebeten, weil sie einfach die Autoren von dieser europäischen Berichterstattung sind. 2018 wurden die Ergebnisse von dem ersten Forschungsprojekt, das ich im Rahmen von meiner Gastprofessur an der Universität Mainz im Institut für Publizistik realisiert worden habe, für ein weiteres Projekt, das ich dann später mit meinen eigenen polnischen Studenten in Krakau realisiert hatte, wo wir dann auch die polnischen Journalisten zu selben Thema befragt haben, um zu sehen, inwieweit sich die Einstellung von polnischen Journalisten von den Einstellungen von den deutschen Journalisten unterscheidet. Und in vielen Punkten gab es tatsächlich sehr starke Unterschiede. Insgesamt wurden in Deutschland 16 Journalisten befragt. Die Journalisten kamen aus diesen hier in blau markierten Redaktionen. Das heißt, zu der Stichprobe gehörten sowohl die Journalisten aus den meinungsführenden Wochenzeitschriften Deutschlands als auch von den meinungsführenden Tageszeitungen in Deutschland. Aber auch wurde anschließend die Stichprobe noch durch oder mit den lokalen Journalisten, die sich mit der europäischen Thematik innerhalb von der eigenen Redaktion beschäftigt haben, ergänzt, weil wir auch gerne gucken wollten, inwieweit unterscheidet sich vielleicht die Meinung und die Opinion über die Aufgaben von Medien im europäischen Diskurs im Falle von den Journalisten, die tatsächlich die Ambition haben, meinungsführend zu wirken, und von denen, die dann im lokalen Bereich, der vielleicht etwas entferner die europäischen Sachen sieht, unterscheidet. Und was mich sehr überrascht hatte, ist die Feststellung, dass der Unterschied eigentlich nicht existierte. Die Meinung von deutschen Journalisten zu diesen Themen ist irgendwie sehr konstant. In Polen haben wir aufgrund von unterschiedlichen Faktoren, wie zum Beispiel das fehlende Mittel, um die Forschung etwas breiter auszumalen, uns nur auf die Journalisten von den meinungsführenden Wochenzeitschriften beschränkt. Wir haben uns 8 Titel ausgesucht. Ich habe gesagt, dass in den beiden Projekten wir hauptsächlich die Journalisten befragt haben, aber ehrlich gesagt, das ist nur ein Teil von der jeweiligen Projekt immer gewesen, weil immer der Ausgangspunkt war die Inhaltsanalyse von den Medien. Wir wollten erstmal wissen, wie die Medien über Europa berichten, und wir wollten auch wissen, wen konkret wir in einer Redaktion befragen sollten, bevor wir dann zu den Interviews uns vorbereitet haben. Das bedeutet, wir haben uns dann diese Journalisten ausgesucht, die tatsächlich auch die Autoren von dem Diskurs waren. Und wir haben leider nicht alle und nicht von jeder Redaktion, die untersucht worden ist, contentmäßig, auch die Journalisten gewonnen. Im Falle von polnischen Journalisten, das war Newsweek, Springer Verlag ist der Inhaber von Newsweek. Da wollte keiner mit uns reden, was komischerweise irgendwie auch mit der deutschen Erfahrung stimmte. Da wollte nämlich als einzige Redaktion Bild mit uns nichts zu tun haben. Das heißt, Bild-Zeitung wollte kein Interview geben. Was ich vielleicht auch noch erwähnen sollte, ist, ich habe nicht zufällig hier auch die Zahlen zugefügt. Ich gehe nämlich schwer davon aus, dass Sie sich vielleicht mit der polnischen Medienlandschaft etwas weniger gut auskennen wie mit der deutschen. Ist auch vollkommen verständlich. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass hier eigentlich nur zwei Wochenzeitschriften in der letzten Zeit an Verkauf, und ich habe ganz extra Verkauf und nicht die Auflage genommen, Verkauf erhöht. Ganz zufällig nur zwei. Vielleicht, wenn ich dann am Ende meines Vortrags noch eine Minute habe, sage ich Ihnen, weshalb ausgerechnet diese Zahlen, obwohl sie extrem niedrig sind, wie Sie sehen. Nach wie vor Polen ist ein Land mit fast 40 Millionen Bevölkerung. Und wenn der Titel, der wirklich am Verkauf gewinnt, ist ein Titel wie Tygodnik Powszechny, der von 24.000 verkauften Exemplare auf 31.000 steigt. Wir sprechen von einem großen Marktsukzess, von einem Erfolg, aber das ist doch sehr kleine Zahl. Nun möchte ich Ihnen auch gerne sagen, weshalb ich ausgerechnet über die Zukunft rede. Die Interviews hatten Form von halbstandardisierten Interviews, weil wir unbedingt die Ergebnisse, die wir dann von diesem ziemlich großen Spektrum an Respondenten bekommen sollten, irgendwie strukturieren wollten. Das bedeutet, wir haben uns dann mit einem Leitfaden in dem Falle von den Interviews bedient, und der hatte in beiden Fällen 17 Fragen gehabt aus selbstverständlich verständlicheren Gründen kann ich leider nicht alle Antworten präsentieren, die wir innerhalb von diesen zwei Projekten bekommen haben. Deshalb habe ich mir extra für uns, für den heutigen Tag, nur eine einzige Frage ausgesucht von den Interviews, und die lautete: Wie sehen Sie in 10 Jahren die Rolle der Medien in Europa? Die deutschen Journalisten waren der Meinung, dass die Rolle der Medien in der künftigen Europa von zumindest zwei Faktoren abhängen wird. Zum ersten von der Verfassung der Medien selbst, das ist klar, und zum zweiten von der Verfassung von der Europäischen Union. Das bedeutet auch davon, wie wir uns in der Zukunft Sinn und Zweck der weiteren Integration vorstellen und auch ihre Substanz. Die Mehrheit der Journalisten in Deutschland war der Meinung allerdings, dass die Rolle der Medien in der Zukunft prinzipiell sich nicht ändern wird. Sie wird konstant bleiben, weil die Medien einfach unentbehrlich sind. Der Typ des Mediums, für das der Journalist arbeitete, hatte keine Bedeutung für die Antwort. Für uns, meiner Ansicht nach, werden natürlich die Antworten auf die Frage, die sich auf den ersten Faktor beziehen, am interessantesten sein. Und so hatte ein Teil der deutschen Respondenten gesagt, dass die Qualität des medialen Einflusses vor allem von der Kondition von den Medien abhängen wird, und zwar von der finanziellen Kondition, weil einfach die gute Information, gute im Sinne gut recherchierte, sie ist nicht billig. Sie ist nicht billig. Die Erfüllung von sozialen und politischen Aufgaben der Medien, wenn sie solide abgewickelt werden sollte, ist einfach nicht billig. Doch die ökonomische Situation der Medien, insbesondere der Printmedien, und die sind von einer enormen Bedeutung, wenn man über die politische Debatte denkt, weil, wie man die Zeitung liest, ist überhaupt nicht damit zu vergleichen, wie man zum Beispiel das Radio hört oder wie man das Fernsehen guckt, weil man nur in dieser einen Situation, das heißt Lesen, selber bestimmen kann, in welcher Reihenfolge, in welchem Tempo und mit welcher Beihilfe man die Inhalte zu sich nimmt. In der Opinion der deutschen Journalisten sinkt also die Qualität der Medien. Und zumindest indirekt schuld daran sind in ihrer Opinion auch die rasche Entwicklung an Kommunikationstechnologien und die Anwesenheit von den neuen Medien, das heißt von den sozialen Netzwerken. Im Kontext der internationalen Kommunikation kann der sogenannte bürgerliche Journalismus dieses Vakuum in der Opinion von den deutschen Journalisten gar nicht decken, gar nicht ergänzen, ersetzen. Und zwar, weil der bürgerliche Journalismus höchstens die Kontrollfunktion der Medien verstärken kann, aber nicht die Information. Das Problem der neuen Medien, insbesondere der sozialen Netzwerke, bedeutet in der Opinion von den deutschen Journalisten auch die Geburt eines neuen Rezipiententypus, der in den Medien nicht nach der Information, sondern nach der Bestätigung von eigener Opinion sucht. Die Anwesenheit der neuen Medien bedeutet aber vor allem die Dekonstruktion, und das ist das Gefährlichste, der strukturierten landesweiten Debatte. Man spricht immer deutlich von so Nischenpublikums. Ihr Zerfall und ein destruktives Zeitdruck. Und Zeitdruck ist auf jeden Fall nicht gut für den Qualitätsjournalismus. Es gab allerdings auch Stimmen, laut denen eben die Veränderung der Struktur des Medienmarktes und eben die Anwesenheit von dem neuen Typus des Rezipienten, der vielleicht selbstständigere ist, lässt die Hoffnungen aufgehen. Weil zum Beispiel im europäischen Kontext kann man einen solchen Rezipienten schlechter manipulieren, weil er einfach in der Lage ist, selber sich auf eigene Faust die Informationen zu sammeln und da mit dem offiziellen Diskurs zu konfrontieren. Und heute verstehe ich, also 2018, verstehe ich diese Prognose vielleicht sogar besser, als ich es damals 2015 als eine Gastprofessorin aus noch anderen Polen verstanden hatte. Trotz allen den Hindernissen werden die Medien aber in der Opinion von den deutschen Journalisten nicht an ihre Bedeutung verlieren, weil sowohl die Bürger als auch die Politiker die Medien einfach brauchen. Genauso wie die Medien brauchen ihre Rezipienten und auch die Politiker. Das waren die deutschen Journalisten. Die polnischen. Die polnischen Journalisten 2018 waren auch der Meinung, dass die Rolle der Medien in der künftigen Europa sich vor allem von der Kondition der Medien abhängen ließe. Viele der Antworten fangen mit dem Vorbehalt, je nachdem, welche Medien überleben, an. Wie gesagt, wenn wir im Falle Polens von einem großen Erfolg reden, weil ein einziger Wochenzeitschrift um 8000 seine Auflage, das heißt um 30%, vergrößerte innerhalb von einem Jahr, dann wissen wir, weshalb die Angst vielleicht da etwas größer ist, weil einfach die Reserven fürs übles Leben etwas kürzer sind. Generell aber dominierte die Meinung, dass die Bedeutung der Medien nicht sinken wird, insbesondere der meinungsführenden Medien, die das Geschehen erklären, analysieren, strukturieren, verständlicher machen. Ähnlich wie die deutschen Kollegen, polnische Journalisten sprachen auch über die finanziellen Konsequenzen der Anwesenheit der neuen Medien, das heißt diese große Umwandlung, Digitalisierung und so weiter und so fort, den Medienmarkt komplett umgewandelt hatte. Guter Journalismus ist teuer, auch polnische Journalisten haben es gemerkt. Als ich vorgestellt war, es wurde erwähnt, dass mein Hauptfach ist eigentlich Mediendiplomatie. Und Mediendiplomatie ist der Einfluss von Medien auf die internationale Beziehungen zwischen den Staaten. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich mir immer größere Sorgen darum mache, wie ich mich eigentlich weiter in meiner Karriere profilieren kann, weil langsam sterben die letzten Auslandskorrespondenten aus. Wie kann man verantwortungsvoll über ein anderes Land berichten, wenn man da vor Ort niemanden hat? Immer öfter hat man so eine Situation, dass ein einziger Mensch eine ganze Region deckt. Im Falle von meinem Land, das bedeutet, dass der eine Korrespondent das dann gleich in Litauen, Weißrussland, Russland oder Ukraine unterwegs ist. Aber wir sprechen ja unterschiedliche Sprachen in diesen Ländern. Sind das wirklich Polygloten? Wie kann man ein Auslandskorrespondent sein, wenn man vor Ort nicht direkt die Information sammeln kann? Das bedeutet, die Qualität der Information muss sinken, wenn man einfach nicht mehr genug Geld hat, um die Korrespondenten zu unterhalten. Auch die deutschen Journalisten haben während den Interviews dann mal erwähnt, früher waren wir im Brüssel Büro von unserer Zeitung 23 Leute, heute sind wir 2. Wie können wir dann das ganze Geschehen in Brüssel da decken? Das geht nicht. Also, guter Journalismus ist teuer. Das bringt die Gefahr, dass in der Zukunft wir mit einem elitären, im Sinne leider beschränkten Zugang zu soliden Informationen haben werden, weil nur die, die es bezahlen können, werden es bekommen können. Neue Medien, soziale Netzwerke insbesondere sind auch, wieder ähnlich ist die Opinion von polnischen Journalisten mit ihren deutschen Kollegen, indirekt verantwortlich für Senkung der Qualität der Berichterstattung und für das Entstehen von solchen Phänomenen wie Infotainment, Informationsblasen. Und mag sein, wie ein der Kollegen es heute schon mal gesagt hatte, die Informationsblasen sind transparent. Ja, aber nicht Dark Advertising. Wir müssen es auch verstehen, dass diese Diversität der Medien ist nicht nur Diversität der Medien, der professionellen Medien. Der heutige Rezipient fragt sich selten nach einer traditionellen Definition eines Mediums. Er rezipiert Inhalte. Das stimmte also einige der Befragten ziemlich pessimistisch. Und ein der Respondenten wagte es aufgrund dessen sogar zu sagen, dass die Rolle der Medien seiner Meinung nach in der Zukunft einfach senken muss. Allerdings auch dieser Journalist machte hier eine Ausnahme für die seriösen Berichterstatter. Die seriösen Berichterstatter im Chaos von der Information, die uns überall heute erreicht, die wird gebraucht. Generell aber auch polnische Journalisten erwarteten, dass die Medien in 10 Jahren dieselben Funktionen und Rollen erfüllen werden wie heute. Im europäischen Kontext müssten sie allerdings effektiver diese Kontrollfunktion ausüben. Ich habe zwar allen Journalisten immer versprochen, dass ich nie im Leben öffentlich sagen werde, wer was gesagt hatte. Ich werde es auch jetzt nicht beim Namen nennen. Aber komischerweise, diese Aussage kam von einem Journalisten, von einem Medium, wo wir mit den Studenten festgestellt haben, mein Gott, also es gibt noch welche, die tatsächlich versucht haben oder versuchen, objektiv zu berichten. Das bedeutet, das war Vertreter eines Mediums, wo es extrem auf den Punkt genau tatsächlich immer von möglichst vielen Standpunkten ein Problem präsentiert war. Und wir haben uns natürlich für die Inhaltsanalyse immer solche Themen ausgesucht, die dann die Öffentlichkeit ziemlich stark polarisieren, um zu gucken, ob es tatsächlich mit der Mediendiversität innerhalb einer Redaktion auch wir zu tun haben. Schlussfolgerungen. Die deutschen und polnischen Journalisten unterscheidet viel. Extrem viel, würde ich heute sagen. Das mediale und politische System, in dem sie funktionieren und sich heutzutage zurechtfinden müssen, Sprache und Status der Medien und des Journalismus als Beruf, das ist auch nicht ohne Bedeutung. Je nachdem, wie gut organisiert die Journalisten sind, umso mehr oder umso weniger sind sie dann dem politischen System und den von heute Regierenden ausgeliefert. Journalistische Tradition und Tradition der politischen Debatte, viel unterscheidet sie. Was sie aber, obwohl sie so unterschiedlich sind, verbindet, ist der Glaube und Überzeugung daran, dass in der weitesten Perspektive das Einzige, was zählt, ist die Qualität der Medien. In beiden Ländern nannten die Journalisten, wie wir es in den Aussagen sehen konnten, dieselben Probleme, die auftauchen, vielleicht je nachdem, an welcher Seite der Grenze tauchten gewisse Probleme etwas intensiver, vielleicht andere tauchten anderswo etwas intensiver. Aber in beiden Ländern wurde sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass nur der Qualitätsjournalismus eine Überlebenschance besäße. Und da stimme ich mit dem Kollegen von der Austria Press Agentur absolut überein. Nur was hat die Diversität der Medien mit dem Qualitätsjournalismus zu tun, könnte man fragen. Ja, alles. Es hat alles zu tun. Diversität der Medien ist zum Beispiel auf jeden Fall gleich mit dem Pluralismus der Medien zu setzen. Und aber Vielfalt der Medien ist nicht gleich mit dem Pluralismus der Medien zu setzen. Die Vielfalt der existierenden Technologien oder technologischen Lösungen, mit denen sich heutzutage die Medien bedienen, kann zwar die Stimmungsorchester oder Meinungsvielfalt innerhalb der Gesellschaft stärken, erweitern, aber nicht garantieren und nicht ersetzen. Sie bildet eine Chance und wie sie genutzt wird, hängt nicht nur von den Politikern, die die Rahmenbedingungen dafür schaffen, nicht nur von den Medienmachern, das heißt von den Leuten, die die Medien machen, sondern auch von uns als Rezipienten, weil wir die Existenz von den Medien legitimieren und ermöglichen, indem wir sie rezipieren. Zum Beispiel seit 2 Jahren bin ich dann eine überzeugte Abonnentin von gewissen Titeln, nur weil ich weiß, das ist die einzige Möglichkeit, dass in meinem Land ein gewisses Medienpluralismus noch vorhanden wird. Weil im Falle von Polen der größte sozusagen Sponsor der Medien ist der Staat, indem er die städtlichen Anzeigen an einer Zeitung geben kann oder nicht und auf diese Art und Weise ihre Existenz gefährdet. Und seit gewisser Zeit bei uns ist die Entscheidung, wer die Werbung bekommt, nicht nach der Auflage orientiert. Nein, es gibt gewisse Richtlinien seitens der Regierung, welche Zeitungen die Annoncen bekommen können, dürfen. Andere dürfen es nicht. Also, die wirklich kostbare Diversität der Medien hat nämlich nicht sehr viel mit ihren also technischen Entwicklungen zu tun, obwohl sie sehr behilflich sein können. Und im Falle von diesem schon einige Male heute erwähnten Görnik Powszechny wäre dieser Erfolg nicht möglich, wenn sie auch nicht gekonnt neue Technologien mit eingeführt hätten. Weil sie wissen, dass man gewissen Content in unterschiedlichen Variationen an unterschiedliche Rezipienten richten kann. Die Hauptsache, der Content hat aber Qualität. Die wirklich kostbare Diversität der Medien hat nämlich nur mit der Reichweite der genutzten Argumenten oder präsentierten Standpunkten innerhalb derselben Redaktion zu tun. Damit der Rezipient nicht nur Bestätigung für seine Meinung bekommt, sondern auch die Möglichkeit, eigene Meinung zu revidieren, zu überprüfen. Die Form des Mediums ist egal, solange die Qualität des Contents stimmt, mit der, die Qualität, die mit der soliden Recherche untermauert ist. Vielfalt der Medien, die nicht glaubwürdig sind, schadet mehr als hilft. Das haben wir auch schon leider erfahren dürfen. Deshalb denke ich, dass der wichtige Postulat heute lautet, Diversität der Medien soll Diversität der Meinungen und Standpunkte, die Reichweite der Debatte, die niemanden außerhalb des Diskurses auslässt, bedeuten. Das ist auch wichtig. Im Falle von Polen haben wir zum Beispiel jetzt im Moment mit einer enormen Polarisierung der Bevölkerung zu tun. Und sie wird auch enorm durch die Medien nicht nur unterstützt, sondern auch geformt, geschaffen. Wenn wir Diversität nur auf die technische Vielfalt reduzieren, verlieren wir zuerst das Vertrauen der Bevölkerung an die Medien. Und das ist schon schlimm genug, weil die Medien sind in unserem Falle sehr oft das Instrument, das wir für das Modus operandi der Demokratie als solche verwenden. Das heißt, sie sind Forum von der politischen Debatte, egal über welche Medien wir reden. Und anschließend dann auch verlieren die Leute einfach das Vertrauen an die Demokratie. Und wo sind wir dann? Ja. Das ist eigentlich alles, was ich Ihnen heute erzählen wollte, außer dass ich Ihnen noch verraten könnte, dass ich wirklich stark daran glaube, dass nur der Pluralismus der Meinung den Medien, auch den Qualitätsmedien, helfen kann. Wenn Sie sich bemühen, wirklich qualitativ Probleme darzustellen, haben Sie größere Überlebenschancen. Meine Dissertation schrieb ich über die Vereinigung Deutschlands. Ich analysierte 2 Wochen Zeitschriften. Ich wollte unbedingt die Zeit analysieren, weil ich dumm genug war, um zu glauben, die Zeit ist was Besonderes. Und nun brauchte ich irgendeinen Titel, den ich zum Vergleich an der anderen Seite des Zentrums analysieren konnte. Und irgendjemand, der kluger war als ich, meinte, ja, nimm doch den Rheinischen Merkur. Ich dachte mir, mein Gott, ich muss jetzt eine christliche Zeitung analysieren. Und ich stellte ziemlich schnell fest, die Bandbreite von den Argumenten im Falle von dieser Bonner Redaktion, das heißt Rheinischen Merkur, war doppelt so reich wie im Falle von der Zeit. Ein paar Jahre später hat die Zeit ein dickes Buch veröffentlicht zum Thema Wir haben versagt. Wir haben versagt zu dieser Zeit, wo Deutsche ein enormes Informationsdefizit hatten und wir sollten ihnen helfen in dieser Umbruchphase. Als ich 20 Jahre später aus reiner Neugier gucken wollte und wie feiern sie das Jubiläum von 20 Jahren nach der Wiedervereinigung, stellte ich fest, irgendetwas ist schiefgelaufen mit meiner Lieblingsrheinischen Merkur. Auf einmal war die Argumentation so flach, dass es kaum zu ertragen war, die paar Nummern, die ich analysieren wollte, zu lesen. Während der Diskurs in der Zeit auf einmal super weit war und auch den Standpunkt von zum Beispiel den Ostdeutschen, die absolut aus diesem früheren Diskurs ausgeschlossen waren, diesmal bereichert war. Weshalb erzähle ich es Ihnen? Als ich 5 Jahre später schon wieder mal einen Vergleich machen wollte, stellte ich fest, rheinischen Merkur gibt es nicht mehr. Er hat nicht überlebt. Er ist damals nur noch als Beilage von, komischerweise, der Zeit erschienen. Nur als Beilage. Das bedeutet, selbst wenn man einen gewissen Leserkreis hat, wenn man aber nicht für die Zukunft investiert, indem man einen gewissen Standard vom Journalismus aufrechterhält, unsere Leser sterben und es kommen keine nach.